Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi Tobi.
Hi Rüdiger.
Nur am 9.6. haben wir eine Folge veröffentlicht. Du erinnerst dich bestimmt, da hast du mir ja vorgeworfen schon. Also es war schon ein Vorwurf, dass ich bei YouTube und Instagram keine Werbung von irgendeinem Tai-Chi-Typen sehe.
Jetzt, nein, sag mir nicht, dass du jetzt in das Alter gekommen bist, dass die dir das auch anzeigen.
Und was soll ich sagen? Ich habe es nach wie vor noch nie gesehen.
Ach, scheiße.
Hast du schon gefreut?
Nee. Ja, total.
Nee, ich glaube,
das
immer noch
ist altersabhängig.
Ja, also, keine Ahnung. Vielleicht komme ich noch da rein.
Ja, 100 pro. Du wirst jeden Tag 87 Tai-Chi-Dinger sehen. Sag nie, dass du, keine Ahnung, Bauchfett hast oder das hast. Fang an mit Tai-Chi-Walking, Tai-Chi-Sitzübungen.
Aber ich will es ja endlich mal sehen. Ich bin gespannt, wann ich es mal sehe. Und ich rufe dich sofort an, wenn es kommt. Sofort. Versprochen.
Ich kann es ja gerne aufnehmen.
Nee. Ich will es organisch sehen.
Okay. Ganz ehrlich, hast du dir jetzt eine Woche lang diesen Spaß vorbereitet, dass du mich jetzt genau das fragst, um mich auf diese falsche Fährte zu leiten? Wahnsinn, ey, du bist so ein schwacher Geist. Wenn dich sowas schon so erheitert.
Ja,
na, dann
total.
Soll es so sein. Wahnsinn.
Wir haben Feedback bekommen letzte Woche, und zwar hat der Ivo uns vorgeworfen schon fast. Also hat schon beschwert.
Ivo
also
wirft nie vor. Ivo ist immer sehr freundlich, höflich und
okay,
sagt dann immer so Sachen wie, könnte es sein, dass ich falsch liege, aber ist es nicht anders als das, was ihr erzählt habt? So kommt Ivo eher um die Ecke.
Ich glaube, dann meinen wir einen anderen Ivo, aber egal. Auf jeden Fall ging es um die Geschichte OpenAI, greift Hugging Face an und so weiter. Und er sagte, ja, ihr habt da was total unter den Tisch fallen lassen, da was vergessen, beziehungsweise nicht darauf eingegangen, dass die ja diesen Angriff abgewehrt haben, auch mit dem KI-Modell. Aber nicht mit einem amerikanischen Modell, sondern mit einem chinesischen Open-Weights-Modell.
Ja, habe ich auch gelesen, das stimmt.
Das ist ein wichtiger Fakt, da hat er vollkommen recht. Und vielleicht beleuchten wir mal kurz, was das überhaupt ist, weil wenn man von Open-Weights-Modell spricht, was das überhaupt bedeutet. Ja? Also im Endeffekt gibt es drei verschiedene Arten von Modellen. Es gibt diese Closed Source, wie ein OpenAI oder ein Claude. Also ChatGPT und Claude, dann nutzt du im Prinzip die fertig trainierte KI mit den fertigen Parametern vom Anbieter. Du hast keinerlei Möglichkeit, da was dran
zu tun. Nicht reingucken, nichts ändern und ähnliches, genau.
Genau. Der Unterschied bei einem Open-Weights-Modell ist, dass du den sozusagen selbst installieren kannst und die trainierten Parameter, man sagt auch da, die Gewichte, also die Gewichtung, kannst du öffentlich herunterladen. Nicht das Trainingsmaterial, sondern nur das, was sozusagen der KI-Anbieter trainiert hat als Ergebnis.
Genau, also da passiert ja Folgendes, die laden sehr, 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 sehr viele Daten und die werden dann komprimiert, sage ich jetzt mal. Das ist ein bisschen falsch ausgedrückt, weil man kann die nicht wieder entpacken, aber die machen aus diesen ganzen Trainingsdaten statistische Daten. Da steht nicht mehr das Original drin, aber das Original hat dazu beigetragen, dass irgendwo eine Gewichtung 16:2 oder 18:9 oder sonst irgendwas wurde. Aber wie gesagt, der Haken an der Sache ist, du kannst diesen Teil nicht mehr rausnehmen, aber du kannst ihn auch nicht mehr verändern oder ähnliches. Na, verändern schon, aber dein Trainingsmaterial hat dazu beigetragen, dass deine Gewichtung so ist, wie sie ist. Ohne dass du jetzt im Detail sagen könntest, welche Webseite hat das um 0,x erhöht, erniedrigt oder sonst irgendwas.
Ja, richtig. Und als letztes vielleicht noch dann Open Source, wo quasi alles offen liegt. Also auch das Trainingsmaterial, wo du genau sehen kannst, wie ist es denn entstanden. Ja, aber ich sag mal so, dass die Regel ist natürlich Closed Source. Die meisten nutzen die amerikanischen Anbieter oder eben so ein Open Weights Modell von, keine Ahnung, von Gwen oder zum Beispiel die DeepSeek kennt man noch vielleicht oder auch das Mistral aus Frankreich. Das sind so die typischen Modelle.
Genau. Und ich glaube, man sagt Qwen. Kann das sein? Das ist Qwen. Von Alibaba, das Teil.
Ja, ich sage immer Qwen.
Wir auch, aber wer weiß. Ja.
Wie auch immer.
Und ich glaube, wir liegen beide falsch bei chinesischer Aussprache.
Ja, wahrscheinlich. Und dann die Frage, wie wertet man denn einen Angriff mit einem KI-Modell ab? Vielleicht können wir das auch nochmal kurz erklären, was die da machen wollten. Also du musst dir vorstellen, so ein Netzwerk wird angegriffen mit, also in dem Fall von einer KI, und dort dann werden da sozusagen verschiedene Verbindungen aufgemacht, es werden Dateien angelegt, es werden Logins versucht und so weiter. Was die machen wollten, ist erstmal, okay, diesen Angriff erkennen. Angrifferkennung machst du über Anomaliedetektion oder über Logfiles, die du auswertest, und das kannst du eben mit einem KI-Modell viel, viel effizienter und schneller machen.
Also Anomaliedetektion bedeutet, wir erkennen, dass an einem Rechner XYZ sich noch nie jemand mit dieser User-ID eingeloggt hat oder noch nie jemand versucht hat, 7-mal das falsche Passwort einzugeben oder noch nie jemand versucht hat, der schon drauf ist, von diesem Rechner eine Verbindung zu einer IP-Adresse in Russland, China oder sonst irgendwo aufzubauen.
Genau, zum Beispiel. Oder dass da zum ersten Mal in dem Bestehen dieser Maschine eine PowerShell-Skript gestartet wird, zum Beispiel. Egal, was das Skript macht, erstmal die Information, okay, da lief vorher noch nie sowas, ist schon mal interessant, in welchem User-Kontext liegt das und so weiter und so fort. So, und die wollten jetzt natürlich auf diesen Angriff auch reagieren. Also sie haben natürlich KI-Modelle gehabt, um diese Logfiles auszuwerten, um die Angriffspfade in irgendeiner Form darzustellen und vielleicht auch erstmal zu verstehen. Weil wenn da wirklich Tausende, Hunderttausende Log-Einträge sind, da musst du erst mal durchblicken. Ja? Also du hast da im Prinzip so ein Machine Learning, KI-Tool drüber, das dir das erstmal aufbereitet, dass du Bescheid weißt.
Ist das nicht das, was wir seit Jahren klassisch als SIEM kennen, S-I-E-M?
Ja. Also es gibt SIEM und es gibt Managed Detection Response, das sind so die Stichwörter da, die du da hast. Aber im Endeffekt ist es genau das. Du schaust in das rein, also SIEM guckt vielleicht mehr so in die Log-Informationen rein und so ein Managed Detect Response hat vielleicht einen eigenen Agent, das so Anomalien detektiert und so weiter. Aber das ist schon das.
Aber du, der entscheidende Faktor ist, dass jetzt eine KI das übernimmt und nicht mehr ein Mensch, der dann eine Auswertung aus Logfiles bekommt und selbst entscheiden muss, hey, da ist was nicht in Ordnung, sondern die KI übernimmt das und sie macht das besser und schneller
als der Mensch. Fairerweise ist das schon lang kein Mensch mehr, der da entscheidet. Also schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren macht das schon eine KI. Also das ist nichts Neues, ja. Das ist nichts Neues. Aber was die gemacht haben oder was sie vorhatten, ist natürlich, wenn so eine groß angelegte Attacke kommt, dann willst du auch reagieren und willst vielleicht auch ein KI-Tool nutzen, das sagt, okay, wo du als Beispiel, das ist jetzt nicht das, was die wirklich gemacht haben, aber als Beispiel sagst du, pass auf, wir müssen jetzt auf allen betroffenen Systemen, von denen wir wissen, dass die angegriffen wurden, jetzt mal bestimmte, keine Ahnung, Dateien löschen. Weil der Angreifer legt da Dateien ab und die müssen wir jetzt alle automatisiert löschen. Mach das mal. Dann sagt das KI-Modell, also dann sagt der ChatGPT oder auch der Claude sagt, nee, weil das, was du machen willst, das kann ja auch ein Angriff sein. Weil die Verteidigung oder die Maßnahmen, die du zur Verteidigung triffst, sehr, sehr ähnlich sind zu den Maßnahmen, die auch ein Angreifer macht. Weißt du, wenn du zum Beispiel Login-Tokens austauscht oder löscht, dann ist das, was ein Angreifer auch machen würde. Und deswegen haben die gesagt, nö, machen wir nicht. Keine Chance.
Ach so, die hatten ihre Guardrails, die gesagt haben, wir dürfen nicht angreifen. Was du da machen möchtest, sieht wie ein Angriff aus. Deswegen mache ich das nicht für dich.
Genau. Spannend. Weil die Verteidigung oder die Maßnahmen zur Verteidigung tatsächlich sehr, sehr ähnlich sind wie die Maßnahmen des Angriffs.
Ich verstehe. Die KI hat gesagt, auf Schieß zurück mache ich nicht, weil ich weiß ja nicht, auf wen du schießt.
Korrekt. Und dann haben sie gesagt, okay, dann müssen wir jetzt ein Open-Weights-Modell nehmen und haben dann auf ein chinesisches Modell zurückgegriffen, mit dem das natürlich dann geklappt hat, weil sie da freier sind in den Boundaries und einfach sagen konnten, nee, wir wissen, was wir tun und ja, wir überschreiben es jetzt und mach einfach.
Okay, das bedeutet aber auch, dass jemand, der jetzt zuhört und sagt, oh, ich wäre gern so ein Cyberkrimineller, sich jetzt denkt, ah, super, danke für den Hinweis. Jetzt weiß ich, was ich nehmen muss, um mit KI, weil ich kenne mich ja nicht selber aus, ab sofort auch Firmen zu hacken. Das heißt, das ist die Quintessenz, die ich da jetzt mitnehme und oder vielleicht mal rausstelle, es gibt genügend Open-Weight-Modelle oder Open-Source-Modelle, die schon da sind, mit denen jeder Depp auf gut Deutsch jetzt auch Angriffe starten kann, weil die eben keine Guardrails haben. Und man da wahrscheinlich auch dann herausfinden kann, wie man seinen Lebenspartner um die Ecke bringt, ohne dass die Polizei was sieht oder sonst irgendwas. Also die Dinger sind da.
Die Dinger sind da. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, was wir schon gesehen haben bei den ganzen Deepfake-Diskussionen, dass die Modelle, um die Deepfakes zu generieren, schon längst da sind und die es drauf anlegen, auch Modelle haben, wo keine Schutzmaßnahmen davor sind. Also ja, das geht. Natürlich muss man sagen, dass diese Open-Weights-Modelle nicht so gut sind, wie jetzt zum Beispiel so ein Fable, was die Erkennung von Schwachstellen und so weiter betrifft. Also die sind nicht auf dem gleichen Level wie die amerikanischen Closed-Source-Modelle.
Liegt das eher daran, dass die Menge an Daten, mit denen sie trainiert worden, schlicht und ergreifend nicht ansatzweise der Menge entsprechen, die ein ChatGPT, ein Claude oder sonst irgendwas schon genutzt hat?
Vermutlich, ja, oder? Vermutlich die Menge der Daten und auch der Kontext, in dem sie laufen. Also du hast natürlich auch die, also im Endeffekt ist es die Trainingsdaten und das, was dann rauskommt als Modell, kann natürlich bei OpenAI in der Cloud beliebig groß sein. Also, weißt du, der Kontext kann so
groß sein. Das passt auf meinen Mac Mini nicht drauf.
Genau, und irgendwann musst du auch sagen, auch als Cyberkrimineller, wenn die Rechnerumgebung, die ich brauche, um so einen Angriff durchzuführen, irgendwie 5 Millionen im Monat kostet, dann rentiert sich vielleicht auch nicht mehr. Also auch dann ist dann der Nutzen von Cybercrime irgendwann erschöpft. Ja.
Ja.
Aber spannend. Eine spannende Geschichte und danke, Ivo, dass du uns da nochmal drauf hingewiesen hast.
Was hast du noch mitgebracht? Du hast ganz viel hier in unserer Podcast-Liste hier. Phänomenal.
Ich hab sehr viel. Wo wir gerade bei KI sind, dann lass uns das KI-Ding nochmal abhaken. Und zwar gibt es seit vorgestern, also wir nehmen heute am 3. August auf, und ab dem 1. August gibt es eine neue, ja, ich weiß gar nicht, Richtlinie wie man sagt in der EU, zur Kennzeichnung von KI-Inhalten. Hast du das gesehen?
Ich habe es gesehen. Das bedeutet im Großen und Ganzen, dass die Anbieter von künstlicher Intelligenz, die Bilder machen, die Texte generieren, nein, nicht Texte, da wird es schwierig, sondern Bilder, Videos oder sonst was generieren, da irgendein Watermark, ein Wasserzeichen integrieren müssen, dass ich als Leser von Nachrichten, bei denen dieses Bild mit in den Nachrichtentext eingeflochten wird, erkennen kann, das ist kein Foto von einem vor Ort gewesenen Fotojournalisten, sondern das ist irgendwas, was die Geschichte untermalen soll, was irgendein Redakteur mit Nano Banana 2 oder sonst irgendwas gemacht hat.
Ja, also es ist tatsächlich auch für Videos, und du musst es auch einblenden, dass das, also es steht so ein bisschen wischiwaschi drin, es muss so eingeblendet werden, dass der Nutzer es auf jeden Fall wahrnehmen kann und nicht übersehen kann. Es darf also nicht irgendwie, keine Ahnung, weißes Logo auf weißem Hintergrund sein und sowas. Also da steht schon auch drin. Aber es gibt, wie du sagst, drei verschiedene Kennzeichnungssymbole oder Icons. Das eine ist einfach so ein rundes Icon, wo AI draufsteht. Das ist, wenn KI an der Erstellung von Deepfake-Content, Bild, Audio, Video oder Texten beteiligt war, dann machst du das drauf. Und da, also klar, wenn wir jetzt über Deepfake reden, dann ist es für mich immer, keine Ahnung, du änderst eine Stimme oder du änderst ein Gesicht, das ist für mich ein Deepfake. Weil ich würde fast behaupten, dass es von uns beiden aus den letzten 10 Jahren kein Foto gibt, das nicht mit einer KI oder irgendeiner Art von Technologie verändert wurde. Weil wenn du mit dem iPhone ein Foto machst, läuft da immer ein Prozess drüber, wie mit allen anderen Digitalkameras, ja, also...
Also da ist ein Filter drüber. Das ist schon was anderes als ein KI-generiertes Bild. Ein Filter also repariert die Pimples, sage ich jetzt mal, und nimmt dir die Eiterpickel weg. Das ist schon was anderes, als wenn du in eine Umgebung reingepflanzt wirst mit einer Bewegung oder einem Gerät in der Hand, das du nie hattest und wo du auch nie warst.
Ja, aber hier steht ja, wenn eine KI an der Erstellung beteiligt war.
Also ich glaube, da gibt's dann wieder irgendwelche juristischen Aufsätze, die klar machen, was der Gesetzgeber damit wollte. Also wie soll dieses Gesetz interpretiert werden? Das wird es wieder geben. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, wenn du einen Filter hattest, der dir die Stirn schöner machte oder sonst irgendwas. Da geht's darum, dass du einfach nicht irgendwas vorgaukelst, was schlicht und ergreifend nicht stattgefunden hat, oder eine Position, eine Person in irgendeine Aktion reinpackst, die es so nicht gab. Machen wir uns nichts vor.
Ja, ich glaube auch, aber ich denke trotzdem, dass es da sozusagen eine Verschiebung gibt in gewisser Form, dass man sagt, ja, okay, ab einem bestimmten Level ist das sozusagen AI und darunter ist das dann normal. Weil beispielsweise, ich hatte den Fall, vor vielen Jahren, da kam auf dem iPhone diese Porträtfotografie raus. Und das ist für mich als ambitionierter Hobbyfotograf natürlich eine Mega-Funktion gewesen, weil die Fotos schauen schon sehr spiegelreflexmäßig aus.
Du meinst das, wenn man ein Gesicht fotografiert, wo der Hintergrund unscharf ist, das genau. Gesicht im Vordergrund besonders scharf, anders ausgeleuchtet, HDR-mäßig aufbereitet vermutlich. Ja. Das ist das, was diese Porträtfoto-Filter, nenne ich es jetzt einfach mal, Funktion beim Handy durchaus bietet. Das stimmt. Und das konntest du, ich habe ja auch eine Spiegelreflexkamera gehabt. Du weißt, ich habe schlechtere Fotos gemacht, als man mit jeder... Kennst du diese Filmkameras, also wo die Kamera quasi der Film ist? Du gibst die Kamera mit ab?
Ja, klar.
Weißt du, genau. Also die Fotos daraus waren besser als das, was ich mit meiner sauteuren Spiegelreflexkamera gemacht habe, weil ich gedacht habe, wenn du teures Equipment hast, werden auch die Fotos toller. Ist nicht so.
Viel hilft, viel, nee. Aber was ich sagen will, ist, die haben natürlich so schön diesen Hintergrund, offenblendig und so weiter, alles cool. Aber ich habe dann Fotos gemacht von Personen, auch Selfie, und ich habe es nicht hinbekommen, dass das Gesicht der Person nicht verändert wurde, dass die Haut nicht glatt gebügelt ist oder sonst was. Du konntest das nicht ausschalten, keine Chance. Ja, das kann ja nicht sein. Weil, weißt du, du willst ja vielleicht mal ein Foto machen, keine Ahnung, schwarz-weiß, wo du eben die Falten siehst. Mit der Spiegelreflex kein Problem.
Wer will das? Nee, ja, niemand.
Ich? Ja, okay. Na gut, aber egal. Also das ist das erste Symbol, ist, okay, KI war beteiligt. Das zweite ist quasi, das ist das grundlegende Symbol. Dann gibt es eins, das heißt vollständig KI generiert. Das ist einfach so ein länglicher Schriftzug, wo steht drauf AI generated. Steht dabei, wenn der gesamte Deepfake-Content, Bild, Audio, Video oder Text vollständig von KI generiert wird, ohne von Menschen geschaffene Elemente oder menschenredaktionelle Kontrolle.
Ja? Das ist ja schon wieder so eine kleine Hintertür. Das heißt, ich muss bloß einen Blumenstrauß hinten lassen, der echt war, und dann, nein. Also, ich weiß, auch hier geht es wieder darum, wie das gemeint ist und wie man das interpretieren soll. Ich wollte jetzt
Beispiel geben Sie an, vollständig KI-generierte Deepfake-Videos mit Politikern oder fiktiven Ereignissen. Also das dürfte so der AI-Slot sein, den wir jetzt so sehen.
Natürlich. Das dritte wird auch das sein, was die meisten Fälle betrifft, gerade wenn man irgendwelche Fake News verbreiten möchte oder sonst irgendwas.
Ja. Und das dritte ist AI-modified, also teilweise AI-modifiziert, wenn bereits bestehende, von Menschen erstellte Inhalte teilweise modifiziert wurden. Hier ist der Fall, dass du quasi ein Video hast und setzt einfach ein Gesicht von einem Politiker drauf, zum Beispiel.
Ja, oder du änderst das Ende eines Videos. Also da gab es ja solche Fälle, wie wo der Zelensky beim Trump im Oval Office war, vor jetzt über ein Jahr her, wo er so gedemütigt wurde von ich glaube, Vance war auch dabei. Da gab es dann so Videos, wo die erst zusammensitzen und dann plötzlich stehen sie auf und raufen dann und prügeln sich. Ja. So, das war der ursprüngliche Originalfilm am Anfang und das Ende war dementsprechend KI-generiert. Ich glaube, dass sowas auch gemeint ist und nicht nur, wie du sagtest, jetzt einfach ein Gesicht draufsetzen auf jemand anders.
Das wird spannend bei Reisekatalogen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal eine Reise gebucht hast, aber die Fotos von Hotels sind ja doch durchaus oft ein bisschen geschönt, also leicht
geschönt. Ja? Ach was, ich buche schon dann nicht, wenn die 5 Fotos immer nur das Logo des Eingangs zeigen, aber wirklich nur nach oben gefilmt, so quasi über dem Eingang, dann die Blumenvase neben dem Eingang, alles, aber du siehst nichts von dem Gesamtgebäude, in welchem Kontext es steht, dann bin ich immer schon raus.
Ja, und wenn du jetzt, keine Ahnung, das hast das Foto und dann wird das Meer halt ein bisschen näher gemacht, der Pool ein bisschen größer gemacht und sowas, das ist dann klassisch AI-modified, das muss dann auch da draufstehen eigentlich.
Ja.
Also, wie gesagt, ich bin kein Anwalt, ich habe noch nicht ganz verstanden, weil es ist wohl bindend für die Anbieter von KI und wenn du das kommerziell nutzt, aber für alle anderen ist es, glaube ich, freiwillig. Aber da bin ich kein Anwalt, ich kann nicht sagen, wer wann wo was draufpacken muss.
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich frage mich nur gerade, was ist denn, weil wir jetzt bei diesem Pool-Foto waren bei dir, was ist denn, wenn ich das mache mit Photoshop und nicht mit KI? Jetzt brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass auch Photoshop AI-Inhalte hat oder beziehungsweise Module, die KI nutzen und damit was machen. Aber nehmen wir mal an, ich würde das wirklich komplett mit der Hand mit einem Grafikprogramm machen, dann ist es ja nicht KI-generiert. Damit wäre ich raus und müsste dieses Babbel nicht draufpacken.
Ja, ich glaube, das sind so Feinheiten. Ich kann mir nicht vorstellen, weil theoretisch könntest du auch vor Photoshop schon Fotos faken, in denen du, keine Ahnung, Köpfe ausgeschnitten hast und dann, keine Ahnung, draufgesetzt hast und so weiter.
Ja, gibt's ja dieses berühmte Lenin-Bild, wo dann irgendwie irgendwie so ein Widerstandskämpfer, sage ich jetzt mal, in Ungnade gefallen ist, den haben es dann einfach wegretuschiert aus einem Schwarz-Weiß-Foto. Also das gibt's ja, ja. schon, gab's ja schon vor 100 Jahren.
Ja.
Na, egal.
Ich weiß
es geht ja nicht, darum, aber dass die Kennzeichnung, glaube ich, hat jetzt nicht zwingend was damit zu tun, ob ich KI nutze, sondern KI ist hier der Auslöser, warum man endlich draufkommt, dass man manipulierte Bilder entsprechend kennzeichnen soll.
Es geht natürlich auch um die Anzahl der erzeugten Fakes oder KI-Videos. Also klar, kann ein Hotel jetzt, könnte jetzt einen Grafiker beauftragen, sagt, mach mal das schön. Aber es geht ja um die 100 Millionen Videos, die sonst am Tag noch generiert werden, die einfach Schrott sind, die gekennzeichnet
werden. Eben. Und vor allem, wo ich nicht für teuer Geld und lange brauchenden Menschen irgendwie ein Foto ändere, sondern wo ich einfach im Sekundentakt falsche Informationen rauspuffe.
Ja. So, pass auf. GEMA dabei. Ich finde das, also alles, was mit GEMA zu tun hat, finde ich ja generell super langweilig und anstrengend. Ja. Aber
es ist, glaube ich, was Wichtiges. Ich erinnere mich an unseren Freund, den Hammes. Der Hammes hat vor, jetzt lass mich lügen, 1,5 Jahren einen Satz gesagt, den ich mir sehr gerne gemerkt habe und den ich auch hin und wieder in der gleichen oder ähnlichen Art und Weise genutzt habe. Der hat irgendwann mal gesagt, dass Generated AI der größte Diebstahlsfall der Geschichte ist, was Urheberrecht betrifft, weil keine generative KI, also das sind die, die Fotos machen, die Lieder machen, die Videos machen, funktionieren würde, wenn sie nicht massenhaft Filme, Musik oder Bilder gestohlen hätten. Sprich, die einfach irgendwo runtergeladen hätten und daraus ihr KI-Modell trainiert haben. Und der entscheidende Punkt ist ja, die glauben alle, dass das in Ordnung ist, weil sie die Daten ja gar nicht speichern, sondern die nehmen ja bloß die Informationen und bilden daraus ihr gewichtetes Modell, sage ich jetzt mal. So. Und darauf berufen sie sich, oder die meisten berufen sich da auf das sogenannte Fair Use. Wenn du das Ding quasi nicht weiterverbreitest, nicht weiterverkaufst, nicht manipulierst, nicht schlecht machst, etc. pp., ist das offensichtlich nach amerikanischen juristischen Ansichten unter Fair Use völlig in Ordnung. Da gab es jetzt ein Urteil in Deutschland. Da hat die GEMA nämlich im Namen mehrerer, Künstlerinnen und Künstler geklagt und hat gewonnen gegen Suno AI. Suno ist eine oder die bekannteste KI, die Lieder macht. Also wenn du erinnerst dich an unseren Geburtstagssong oder den 100. Podcast-Song,
ja, leider,
den du so toll fandest.
Katastrophe,
ja. Ja, natürlich. Das war mit Suno gemacht. Und machen wir uns nichts vor, trotzdem war es ein Song, wo du, auch wenn es dir nicht gefallen hat, wo du gesagt hast, ey, habe ich schon 1000 Mal gehört, gibt's in ähnlicher Form, kenne ich dieses Lied schon. Und man konnte theoretisch sofort mitgrölen, weil man einfach nach 10 Sekunden war man drin. Was daran lag, dass Suno viele, viele andere mitgrölbare Lieder schon kannte, weil sie einfach Spotify durchgehört haben, ohne zu fragen, und gelernt haben, dass die Lieder, die gut ankommen, so eine Bridge haben, so anfangen, dann irgendwie so ein Tempowechsel hier und da und so weiter und so fort. Und dann haben die das einfach quasi nachgemacht und ein neues Lied generiert, weil sie wussten, wie das geht. Und das Gericht hat jetzt gesagt, Leute, so läuft's nicht. Ihr könnt nicht irgendwie einfach alles laden und nehmen, auch wenn ihr damit neue Songs generiert. Denn ihr macht das ja mit dem Wissen und ohne die Zustimmung der Künstlerinnen und Künstler, die sowas entwickelt haben. So, und jetzt wird's spannend. Das ist noch nicht rechtskräftig, wie man so schön sagt. Suno wird wohl auch dagegen vorgehen und Berufung einlegen, denn die sehen sich da völlig zu Unrecht in der Kritik, weil sie schreiben oder sagen selbst, wir haben von Anfang an unsere Modelle darauf trainiert, neue Songs zu erschaffen und nicht etwa bestehende zu reproduzieren. Zudem haben wir entsprechende Schutzmechanismen in unsere Plattform integriert. Das stimmt auch. Du kannst also nicht sagen, ich hätte gern einen Song, der klingt wie von den Dire Straits, sondern du musst einfach sagen, ich hätte gern was mit melodischer Gitarre oder sonst irgendwas.
Aber ich jetzt ein Lied generieren und sage, okay, der Refrain soll gehen atemlos durch die irgendwas und dann ist doch da
Macht mit M.
Ja, glaubst du nicht, dass da Nacht kommen würde? mit.
Ja, natürlich wird dann der Nacht kommen. Selbstverständlich. Ja, aber ja. es wird vielleicht auch ähnlich klingen. Das kann schon sein, aber es wäre anders. Also das habe ich auch schon mal ein paar Mal probiert. Du kriegst es nicht hin, wenn du ihm sehr klar sagst, was du gerne hättest, dass das nach Helene Fischer klingen soll oder sowas. Das geht nicht. Du musst dann sagen, deutscher Schlager, weibliche Stimme, hellere Stimme, und ein bisschen, was von mir aus Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Dann kommt das sehr ähnlich hin und du kannst dem auch einen Text mitgeben. Also wenn du selber einen Text hast, dann sagst du, ich hätte gern diesen Text und dann macht der dir wirklich ein Lied, wo das passt. Und auch da kannst du natürlich dann schon in eine Richtung gehen, aber der merkt auch, wenn du den Refrain fast identisch hast wie zu einem bestehenden großen Song, dann sagt er auch, nee, das widerspricht mir. Also da sind schon Mechanismen drin, aber wie oft bei einer KI kannst du die austricksen, wenn du gut bist. Ja. In weitem Sinn. Aber wie auch immer, da ist jetzt was los, weil Schadensersatzhöhe ist noch unbekannt. Suno wurde nämlich verpflichtet, Auskunft, jetzt wird's spannend, über die Einnahmen im Zusammenhang mit den festgestellten Rechtsverletzungen zu erteilen. Und das Unternehmen muss dann Schadensersatz zahlen, über dessen Höhe noch entschieden wird. Und das ist sehr spannend, weil die ja, also die werden gar nicht sagen können, wie oft ihr Modell die Gewichtung, die Peter Maffay in den Trainingsdaten ausgelöst hat, benutzt hat. Das geht gar nicht.
Ja, so. Keine Chance. Ja.
Also. Nee, einfach von der technischen Art und Weise, wie KI funktioniert, wird das nicht machbar sein, nicht möglich sein. Das heißt, meines Erachtens wird das Gericht irgendwann einen Daumen hochheben, nach links und rechts wedeln und Pi mal Daumen sagen, wir machen das. Ich wüsste nicht, wie es anders geht. Oder die kommen wieder raus, weil in zweiter Instanz vielleicht dann Suno gewinnt. Wissen wir nicht.
Ach so, du meinst, dass Suno dann quasi sagt, oh nee, wir müssen es gar nicht offenlegen, weil wir haben hier, wir sehen keine Rechtsverletzung und das dann da so rauskommen, meinst du?
Also. Das werden sie auf jeden Fall probieren, aber auch die Berechnung des Schadensersatzes kann ja nicht auf festen Zahlen sein, weil es wird kein Logfile geben, wo drin steht, ich habe 7-mal Peter Maffay benutzt, um neue Songs zu generieren, und dann kann das Gericht sagen, ja, dann nehmen wir 7-mal 100 Euro als Schadenersatz. Das geht ja nicht. Also muss das Gericht irgendwann mal raten, irgendwas festlegen aufgrund von keine Ahnung was. Genau darum geht's. Und dann wird ein Gegenrechtsanwalt sagen, Leute, ihr habt geschätzt und das kann nicht Grundlage einer juristischen Schadensersatzberechnung sein. Nehmt das zurück und dann wird das wieder zurückgenommen. Das ist das, was ich glaube. Also gerade diese Schwierigkeit des Nachweises, weil die einfach schlicht und ergreifend technisch gar nicht geht, wird juristisch zu Problemen führen. Weil ich weiß, dass sowas wie eine juristische Entscheidung auf nachvollziehbaren oder begründeten, in der Urteilsbegründung aufgelisteten Zahlen, Fakten und sonst irgendwas passieren muss. Und die gibt es einfach nicht. Selbst wenn Suno nachgucken könnte in seinen Logfiles, da steht das ja nicht drin.
Ja, aber es ist ja wiederum, also es ist ja, das Problem hat ja vorher angefangen, wie der Dominik gesagt hat, es ist ja quasi die Rechtsverletzung hat ja vorher mit dem Training schon angefangen. Also unabhängig davon, was sie damit machen, ist ja das schon eigentlich das illegale Element gewesen.
Natürlich. Ich glaube, dass das auch unstrittig ist, auch wenn Suno das anders sieht, weil die sagen, das ist diese Fair-Use-Doktrin. Unabhängig davon, lass mal das mal so stehen. Das Gericht sagt, das ist nicht Fair-Use. Suno sagt, es ist es. Da streiten die sich weiter. Irgendwann wird's feststehen. Wenn es feststeht, dass es illegal war, was Suno gemacht hat, und ich glaube, dass das so ist, dann ist die Frage, wie hoch ist der Schadensersatz? Und um den bemessen zu können, musst du ja irgendwas Belastbares vorlegen. Und selbst mit einer Hausdurchsuchung bei Suno, wenn die alle Logfiles abholen würden und reingucken würden, können sie das ja gar nicht beziffern. Also es gibt ja keine Zahl, die irgendwo in einem Archiv, in einem Logfile, einer Statistik oder sonst irgendwas steht, wo du sagst, 7-mal Peter Maffay, deswegen 7-mal 100 Euro. Das steht ja nirgends.
Ja, ja.
Und es kann ja auch sein, dass Peter Maffay null ist.
Ich meine, Schadenersatz, er muss ja irgendeinen Schaden ersetzen. Das heißt also, eigentlich müsste Peter Maffay ja nachweisen können, okay, meine Songs wurden jetzt x-mal weniger gestreamt wegen Inhalten von KI. Oder meine Platte wurde nicht verkauft wegen dem.
Nee, glaube ich nicht, weil das Urheberrecht gar keine Ansätze daran macht, wie oft was benutzt wurde. Das kann beim Schadensersatz durchaus richtig sein, wie hoch der ist. Aber wenn du irgendwas liest, nimmst und damit arbeitest, ohne den Künstler zu bezahlen, sage ich jetzt mal, ist das nach Urheberrechtsgesetz einfach schlichtweg falsch und nicht erlaubt. Also da geht es gar nicht darum, ob das dann 100, ob ich damit 100 Sachen weniger verkaufe oder eins. Ja, ich habe das gemacht, es gehört mir. Also wenn jetzt einer mein Buch nimmt und damit eine KI trainiert, weil er sagt, ich möchte gerne ganz tolle, unterhaltsame Bücher über Computer oder so schreiben, lad einfach die vom Schrödel und mach den nach, dann heißt das nicht zwingend, dass ich deswegen ein Buch weniger verkaufe. Aber es ist meine Arbeit, die ich da über Jahre reingesteckt habe, um das zu entwickeln, mich selbst so weit zu bringen, und dann muss ich dafür entlohnt werden.
Ja, absolut. Es sind zwei verschiedene Dinge, aber ich rede vom Schadenersatz, weil du musst ja letzten Endes auch einen, also Schaden haben dadurch. Und,
genau.
Und wie willst du, wie will ein Peter Maffay das nachweisen? Weil er kann weder sagen,
das ist ja das, was ich sag.
Also unabhängig von Suno, er kann auch nicht sagen, ey, ja, Spotify, sagt mir mal, wie viele Songs, die so ähnlich klingen wie meine, in den letzten 24 Monaten gestreamt wurden. Das geht alles nicht. Also das,
ja, das ist ja das, was ich sage. Genau darum geht's. Ja. Dass der Schadenersatz einfach ein Problem darstellen wird, weil du eben nicht nachweisen kannst, so und so viel Schaden ist entstanden. Du kannst den sagen, wahrscheinlich oder möglicherweise oder überhaupt dein komplettes Geschäftsmodell basiert auf meiner künstlerischen Kreativität. Wäre auch denkbar. Ich bin einfach gespannt. Ich weiß nicht, wie es ausgehen wird. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz schwierig wird. Und man zwar jetzt was festgestellt hat, was nicht in Ordnung ist, aber man das wahrscheinlich gar nicht beziffern werden kann. Selbst wenn Suno mitmachen wollen würde und hier Informationen hergeben würde, werden sie es nicht können, weil es einfach gar nicht da ist.
Aber also da findet ja auch gerade so ein bisschen ein Wechsel statt. Also ich habe das hier mitbekommen, hier war hier großer Aufräumtag, dann läuft hier die Musik laut im Haus und da läuft dann halt Spotify irgendeine Schrott-Playlist mit garantiert 90% KI-generiertem generischem Dreckspop, ja, sage ich mal.
Und ja, aber das haben sie ja jetzt angefangen zu löschen. Ich glaube, Spotify hat tausende KI-generierter Songs schon entfernt.
Das ist auch gut so.
Sollte aber besser werden.
Ja, aber das ist den Leuten, die es hören, also die jungen Leute, die nachkommen, denen ist das wahrscheinlich relativ wurscht.
Ja, weißt du? Verstehe ich auch. Solange der Song gut ist, ist denen das egal. Klar.
Ich verstehe es nur so halb, weil wenn ich mir denke, okay, du wirst nie auf ein Konzert gehen können von dem Künstler.
Genau.
Also du nimmst dir dieses Erlebnis, diesen Künstler auch kennenzulernen oder zu gucken, wie entwickelt er sich, was, also das alles nimmst du dir irgendwo. Ich finde es schade. Ich finde es echt, blöde Entwicklung.
Ja.
Aber
kann man auch nicht mehr. Stimmt. Ja, das stimmt.
Ach, okay.
Ich klicke mal auf besprochen bei dem Thema.
Zack. Ja, das haben wir abgehakt. Ich habe was Witziges gesehen. Wir sind noch im KI-Block.
Okay.
Und zwar, OpenAI braucht Rechenzentren, wie alle KI momentan. Die wollen ja Rechenzentren im großen Stil bauen. Mhm. Und jetzt hat OpenAI gesagt, okay, wir brauchen noch mal ein bisschen Kohle, weil das schon teuer ist, und wollen einen Kredit über 250 Milliarden US-Dollar haben.
Wie viel?
250 Milliarden Dollar.
Als Kredit?
Oder eine Bürgschaft oder also auf jeden Fall sie wollen einen Kredit haben und suchen sozusagen eine Bank. Und die Banken, wir haben ja vor x Folgen drüber gesprochen, wie viel Geld die KI-Betreiber aktuell verbrennen.
Ja.
Und dass es da nur einen einzigen gibt, der aktuell in diesem ganzen Konstrukt da Geld scheffelt ohne Ende, das Nvidia.
Ja.
Und
weil die mit ihren Grafikkarten alle beliefern.
Genau, die beliefern die mit Chips und die KI-Betreiber brauchen die und deswegen verdienen die. Und die Banken schauen halt nicht auf irgendwelche Markthypes oder sonst was, sondern die schauen sich die nackten Zahlen des Unternehmens an und sagen, pass mal auf, Freunde, ihr macht hier jeden Tag so und so viele Millionen Verlust, dann leihen wir euch keine 250 Milliarden. Weil die Perspektive, die ihr seht in 10, 15, 20 Jahren, ist uns scheißegal. Ja, sie wollen einfach ihren Kredit absichern. So, und weißt du, wer jetzt einspringt mit der Bürgschaft?
Warte mal, da kann es ja gar nicht viele geben. Es muss ja jemand sein, der so viel Kohle hat. Da fällt mir jetzt nur einer ein. Es ist nicht Bill Gates, der kümmert sich ja um Getreide in Afrika und Impfdosen für Afrika. Es muss Elon Musk sein, oder?
Um Gottes Willen. Nein, es ist nicht Elon Musk.
Nein.
Nein.
Wer hat denn noch so viel Kohle? Jeff Bezos.
Es ist Nvidia. Nvidia was? Gibt die Bürgschaft an OpenAI, damit die ihr Rechenzentrum bauen können, um ihnen dann wieder für das Geld, was sie geliehen haben, Chips verkaufen zu können. Weil die hängen da am Ende mit drin. Das heißt, Nvidia finanziert den ganzen Kram jetzt.
Okay, also das ist gar nicht so blöd, weil das bedeutet auch, dass OpenAI muss das ja irgendwie absichern. Und das können sie ja eigentlich nur machen durch sich. Ne? Das heißt,
genau.
Machen wir uns nichts vor, Nvidia wird irgendwann, weil die werden irgendwann nicht zahlen können, werden die den Laden übernehmen, oder? Das wäre das die logische Konsequenz, wenn das mal passiert. Das ist natürlich jetzt fiktiv gesprochen.
Oh, das ist auch, das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Du meinst, dass Nvidia OpenAI übernimmt?
Ja, weil OpenAI irgendwann in Zahlungsschwierigkeiten kommt, so wie der TSV 1860, weil der Investor gerade sagt, ich zahle jetzt keine 5 Millionen mehr und die dann einfach so eine Rate nicht bezahlen können. Und da bist du ja ganz schnell dabei, dass du dann in so ein Insolvenzverfahren reinläufst, wenn du nicht zahlen darfst, musst du ja auch anmelden. Und das Erste, was dann Nvidia machen würde, ist wahrscheinlich dann zu sagen, okay, dann schlucke ich die Firma einfach. Gehört ihr eben hier.
Das ist ja wie, wenn, keine Ahnung, FC Bayern Madrid übernimmt. Also das also ist spannend, da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht. Aber zumindest ist es, kommt das auch in der Börsenwelt an. Es gibt diesen Michael Burry. Den kennst du wahrscheinlich aus dem Film The Big Short. Da wurde er gespielt von, wie heißt er? Der auch den Batman gespielt hat. Ach, egal. Und zwar ist das dieser Star-Investor. Also Schaubefehl, richtig geiler Film. Also da wetten sie gegen die Immobilienblase. Das war sozusagen, die Immobilienblase geplatzt ist. Das ist ein super geiler Film. Und der hat das öffentlich kritisiert und der wettet aktiv gegen die ganze KI-Bubble aktuell. Und er geht davon aus, also der hat quasi den Börsencrash schon vorhergesehen bei der Immobilienblase und der ist da, schaut sich die nackten Zahlen an und sagt, okay, das wird bald komplett den Bach runtergehen. Und solche Dinge sind natürlich, stützen seine Aussage schon sehr, würde ich sagen. Weil,
ja, ich meine, wenn du guckst, welche Beträge da reingehen, das ist ja fast schon unethisch, möchte ich sagen. Ja. Das sind ja Sachen, wenn du dir überlegst, was die verdienen müssen in den nächsten Jahren, um alleine die Zinsen zu bezahlen.
Ja, das ich weiß gar nicht,
wo das herkommen soll.
Ja.
Nein, das eben. Ja, ja, also, weißt du, ich hatte, als ich noch bei der Telekom war, vor vielen, 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 vielen Jahren, gab es dann irgendwie eine Änderung. Man musste dann, ich glaube, ab 50 Euro brauchtest du 2 Unterschriften von Vorgesetzten, wenn du irgendwas bestellen wolltest. Und die Diskussion, die ich da auch hatte, war, Leute, wir sind alle Familienväter und Mütter. Wir haben größtenteils alle irgendwie ein Haus oder eine Wohnung gekauft. Wir haben einen Kredit bei der Bank. Wir wirtschaften solide zu Hause, damit wir unsere Bank bezahlen können, damit wir unseren Kindern und uns selbst was zu essen kaufen, damit wir mal in Urlaub fahren können. Wir können das. Und also das ist ja das, was jeder für sich in seinem kleinen Biotop, seinem Umfeld macht. Bei dir ja genau dasselbe wie bei mir. Du gibst nicht mehr aus, als du hast. Dann leistest du dir mal was, vielleicht auch mal einen kleinen Kredit, wenn du ein Auto brauchst oder was auch immer. Aber jeder versucht, vernünftig zu wirtschaften. Das, was gerade bei diesen KI-Dingern passiert und welche Zahlen mit wie vielen Nullen da reingeht, wenn du dir überlegst, dass die alle noch nicht mal was verdienen. Also da ist ja jetzt schon nicht mal was zurückkommen, sondern die machen ja immer noch Schulden jeden Tag und es häuft sich dann noch an. Dann weißt du auch, in welchem Zeitraum sowas zurückbezahlt werden muss. Das geht gar nicht. Also ich bin da raus. Ich verstehe das überhaupt nicht, weil für mich kann das schlicht und ergreifend gar nicht funktionieren.
Also diese Tatsache, keinen Gewinn zu machen und Geld zu verbrennen, ist im Silicon Valley ist eigentlich Usus. Ja, also das hast du die letzten Jahrzehnte schon gehabt, dass die sehr viele Startups haben, die sagen, nee, wir wollen kein Geld verdienen, wir bauen an der Idee, an der Vision, verkaufen das Ding irgendwann und sind dann auch fein raus. Ja, aber in dem Fall
ist eben die Hürde höher. Ja, aber ich glaube, dass bei dem Beispiel, was du gerade machtest mit Silicon Valley, das war alles noch sehr disruptiv, um alte bestehende Krusten aufzulösen. Da kam halt dann Airbnb und hat die Hotelszenerie aufgemischt. Oder es kam Lyft und Uber und hat die Taxiszene aufgemischt. Und die haben am Anfang natürlich nicht verdient, weil sie in den Markt rein mussten. Das ist ja das Schwierigste überhaupt. Und deswegen funktionieren auch neue soziale Plattformen einfach nicht. Auch wenn die 1000-mal besser sind als die bestehenden, bestehende Kunden, bestehende Nutzer sind einfach proportional mehr wert als die wenigen, die du kriegst, selbst wenn du technisch besser bist. Das ist ja ein altbekannter Fakt. Und ich glaube, dass es hier auch so ist. Und man musste bei Uber, konnte ich zum Beispiel verstehen, hat man gemerkt, hey, das ist ein komplett neues Taxikonzept. Ich kann in der App sehen, zahl vorher. Das ist in Städten, wo ich wusste, dass ich übers Ohr gehauen wurde von Taxifahrern. Ich nenne jetzt da tatsächlich, weil ich es aus eigener Erfahrung weiß, Budapest und Barcelona. Da ist mir ein Uber lieber, weil da steht der Preis vorher da, der kann nicht den falschen Weg fahren und nachher kostet es dreifacher, als ich wirklich hätte zahlen müssen. Das geht einfach nicht. Also das hatte schon alles einen Sinn. Aber was jetzt passiert, sind ja nicht so Zahlen wie damals bei Uber. Das ist ja das Millionenfache an dem, was da reingesteckt wird. Und ich habe also keine Idee, also nicht mal ansatzweise eine Idee, und vielleicht bin ich deswegen kein Star-Investor, weil ich sag, wie soll das zurückbezahlt werden? Das ist mir völlig rätselhaft. Die müssen ja so viel Gewinn machen dann irgendwann. Und ich frage mich, wo das herkommt. Weil Gewinn heißt ja auch, irgendjemand muss denen Geld geben für die Nutzung von irgendwas.
Und da die Frage, ich jetzt
wo
mal
kommt
drauf.
Dieses Geld her?
Genau, Tom, ja. Da will ich jetzt mal drauf eingehen. Weil aber genau dieser Punkt. Du hast jetzt einen Haufen von Startups, einen Haufen von Firmen, die ihre neuen Services bauen auf Basis von KI. Die KI über ihre APIs nutzen, um whatever zu generieren. Texte, Videos, you name it. So, wenn jetzt ein OpenAI sagt oder ein Anthropic sagt, du, pass auf, ihr habt das jetzt alle genutzt, alle getestet, ihr findet es alle geil, oder? Ist richtig gut, aber wir müssen jetzt leider ein bisschen, nur ein kleines Stück an der Preisschraube drehen. Das kostet jetzt nicht mehr $200 im Monat, sondern 2000. Weil sonst können wir unsere scheiß Rechenzentrumsrechnung nicht mehr bezahlen. Dann fliegen die alle aus der Kurve, weil die ihre Services natürlich auch nicht für den 10-fachen Preis an den Endverbraucher bringen können. Und dann kippt dieses ganze System und ein OpenAI steht da mit einem Bruchteil der Kunden, die zurückbleiben. Das sind dann die großen Big Tech Firmen, die es nutzen. Aber so diese ganzen anderen, die das jetzt sozusagen bekannt gemacht haben oder
mitfinanzieren,
die sind raus.
Ich glaube, dass es sogar noch stärker passieren wird, dass diese Preisschraube irgendwann so teuer wird, dass es sich gar nicht mehr lohnt, Leute zu entlassen und durch KI zu ersetzen, weil die KI unter Umständen teurer wird, als einen Ingenieur oder eine Ingenieurin einzustellen, die das auch kann, ein bisschen länger braucht, halt auch mal schlafen muss und abends nach Hause geht, auch mal krank ist und im Urlaub ist, aber in Summe nicht ansatzweise so viel kostet wie diese Modelle. Ja, das kann durchaus passieren. Und spätestens dann platzt das Teil.
Ja, und die Argumentation ist ja, das ist nur jetzt so teuer, weil jetzt müssen die Rechenzentren gebaut werden, wir brauchen die Chips, wenn das alles mal da ist und so weiter. Nee, es stimmt ja nicht. Die Energie und alles, was du aufwenden musst, ist ja trotzdem, die brauchst du immer. Ja,
also. Ja, und vor allem, du musst zurückzahlen, das, was du jetzt an Schulden aufhäufst. Und das sind ja keine Schulden mehr, das ist ja mehr als manche Länder als Bruttoinlandsprodukt haben im Jahr. Also das ist ja das, was total pervers ist. Aber egal.
Ja. Ja.
Wir sind kein Finanzpodcast. Ich kenne mich da auch zu wenig aus. Das ist das, was ich als Familienvater, der einen Bankkredit hat, einfach mal sagen muss. Ich würde so nicht wirtschaften.
Ja, ich hoffe auch, dass keine andere Firma oder die Angestellte hat so wirtschaftet, weil das Risiko, dass sie aus der Kurve haut, ist eben relativ hoch. Naja, keine Finanzberatung.
Ja, wir sind schon bei fast 45 Minuten. Wow, wir haben noch richtig viel. Magst du noch?
Wir können auch ein paar Themen auf nächste Woche schieben, weil ich habe noch relativ viel. Ich habe was noch zur Smartphone-Nutzung. Ich wusste das gar nicht. Ich habe letztens ein Video gesehen, dass sich eine Frau beschwert hat, dass ihr Telefon nach 2 Stunden immer automatisch auflegt.
Nochmal, Telefon legt auf, also jemand telefoniert?
Ja, ja. Also dein Handy. Ja, wir reden nicht von Festnetz, sondern wir reden von Handy. Und nach 2 Stunden legt es auf. Schon mal gehabt?
Ich glaube, ich habe noch nie so lange mit dem Handy telefoniert.
Korrekt. Genau, das ist, ich habe mir auch gedacht, okay, wann habe ich das letzte Mal 2 Stunden telefoniert mit dem Handy? Aber offensichtlich ist das ein Ding. Die Smartphones in bestimmten Netzen, also so O2 zum Beispiel, hat das eingebaut, dass nach 2 Stunden automatisch aufgelegt wird. Ich wusste das nicht.
Ich probiere mal aus. Ich habe jetzt, müssen wir gucken, was du für ein Netz?
Ich habe D2, glaube ich.
Was? Also, D2? Was ist da? D2 Mannesmann, die gibt's doch gar nicht mehr.
Nee, das ist ein D-Netz. D-Netz, aber nicht das. Nee, es ist ein D-Netz, aber nicht das von der Telekom, glaube ich. Das ist auch ein D-Netz, aber ich weiß nicht, was es ist.
Okay, 1 und 1 hat, glaube ich, auch. Okay. Ja. Pass auf, wir gucken mal nach, wenn du sagst, O2 und Telefonica steht hier in diesem Podcast-Eintrag von dir, sind die zwei, da müssen wir mal gucken, ob du das hast. Ich habe ein Telekom-Netz und wir probieren es einfach mal aus. Du rufst mich dann an. Wir legen das Telefon einfach zur Seite und dann gucken, ob nach 2 Stunden aufgelegt wird.
Ja.
Weil also, ich kann dir jetzt nicht, also wir können bei dem Test jetzt nicht miteinander reden, weil so viel habe ich dir einfach gar nicht zu erzählen.
Hey, 2 Stunden. Das wäre verrückt. Wenn wir 2 Stunden die Woche reden würden, das wäre wirklich crazy.
Sich gar nicht vorstellen.
Geht gar nicht.
Ja. Aber habe ich dir schon erzählt? Ich glaube ja, ich hoffe jetzt, sonst mache ich es ganz, ganz kurz. Habe ich dir von dem Fernsehfall des Nachbarn Herrn Meier erzählt?
Nee.
Das war nämlich sehr ähnlich. Dem habe ich einen Fernseher installiert. Der Herr Meier war ein älterer Herr. Und dann ist sein Röhrenfernseher kaputt gegangen. Und ich bin mit ihm zum Mediamarkt oder Saturn oder was es war gegangen und habe einen Fernseher gekauft und ihm installiert. Es war so ein normaler Flachbildfernseher mittlerweile natürlich. Und irgendwann sagte er, Herr Schrödel, der ist kaputt, der geht immer aus. Und was halt passiert ist, der Herr Meier hat sich hingesetzt, hat das dritte Programm angeschaltet, also den Bayerischen Rundfunk, hat abends die Rundschau geschaut und was nicht alles, hat die Fernbedienung auf den Tisch gelegt und hat einfach 2 Stunden geschaut und weder lauter noch leiser gemacht und auch nicht gezappt. Und der Fernseher dachte, da ist keiner mehr, ich schalte jetzt aus nach 2 Stunden. Ja. Der war gar nicht kaputt. Sondern der Herr Meier hat jeden Tag angeschaltet und die Fernbedienung nicht mehr angerührt. Ja, und das ist halt ein untypisches Verhalten, hat der Fernseher gedacht. Da ist keiner mehr, ich mach aus.
Aber es ist ja tatsächlich ein ähnlicher Grund, sage ich mal, weil diese Funktion, dass aufgelegt wird, ist einmal Kostenkontrolle, dass du nicht irgendwie irgendwo anrufst und dann mehr Kosten verursachst und auch, weil du vergisst aufzulegen. Du bist eingeschlafen. Ich meine, wenn wir uns unterhalten, ist es auch immer die Gefahr, dass ich mal kurz wegnick. Ja? deswegen
weil ist ich schon, so langweilige Sachen erzähle, meinst du? Vielen Dank.
Aber 2 Stunden, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal 2 Stunden telefoniert habe.
Ich finde die Idee, also die Funktion ist ja sinnvoll. Also machen wir uns nichts vor. Ja, das passt auch. Genau.
Naja, das ist, ich finde es ja schon mal so witzig, wenn ich eine Sprachnachricht bekomme, die irgendwie länger ist als 3 Minuten, denke ich, das ist keine Sprachnachricht, das ist ein Podcast. Das ist eine Podcast-Folge, die du mir gerade schickst. Ja,
gut, aber pass auf, wenn wir das testen, sollten wir uns den Wecker stellen, dass wir spätestens nach 1 Stunde 55 Minuten reinhören, weil ich wissen möchte, ob dieses Telefonnetz dann sagt, was weiß ich, dieses Gespräch wird automatisch in 3 Minuten beendet oder sowas.
Nee, das wird einfach gekappt. Fertig.
Ja, vermutlich.
Hoffentlich,
aber machen wir einen Test?
Machen wir einen Test, ja?
Machen wir einen Test. Sehr gut. Perfekt. So.
Was ein Quatsch.
Erinnerst du dich an das Thema, was ich letzte oder vorletzte Woche erzählt habe, von diesem QR-Code, wo einer gesagt hat, damit kann man Daten transferieren? Da gibt es jetzt ein GitHub, auf GitHub ein fertiges Repository, wo du das dir runterladen kannst und machen kannst. Das heißt Deciman Optical Transfer. Gibt's auch ein kleines Video zu, wo man das sehen kann, wie gut das funktioniert. Es ist nicht besonders schnell, ist klar, sondern nochmal ganz kurz als Recap für die Leute, die es nicht gehört haben. Du kannst Daten übertragen per, ich sag jetzt mal, Kamera. Und zwar auf einem Gerät zeigst du in schneller Abfolge QR-Codes, weil QR-Codes Daten speichern können, sehr kleine Mengen zwar in Summe, aber es geht. Und die werden einfach relativ schnell gezeigt. Auf der anderen Seite ist ein Programm mit einer Kamera, das die ganzen QR-Codes quasi ausliest und daraus dann wieder eine Datei macht. Damit kann man ohne AirDrop, ohne WLAN, ohne Bluetooth Daten von einem Handy zum anderen übertragen. Und dreimal darfst du raten, mit welchem Beispiel der Autor dieses Programmes das gezeigt hat. Du siehst es schon hier, ich habe es aufgeschrieben.
Aber ich habe das auch gesehen und natürlich ist es Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Also das ist natürlich. Das muss so sein. Das ist absolute Pflicht.
Phänomenal gezeigt, genau. 365 Kilobyte in 2,6 Sekunden, also okay, also so ganz schlimm ist das nicht.
Ganz langsam ist nicht. Also ich habe schon damals MP3 langsamer runtergeladen.
Absolut, ja. Und das kann auch niemand abhören. Also wir treffen uns, halten die Handys gegenüber. Der eine filmt, der andere displayt irgendwelche QR-Codes. Und da kann irgendeiner mit einer Richtfunkantenne irgendwo stehen, der kriegt unsere Datentransfer nicht mit. Also das werde ich verlinken in den Shownotes. Wer da Bock drauf hat, der kann da mal reingucken.
Ist natürlich auch ein bisschen Quatsch, aber ich finde es auch ganz witzig.
Ja, natürlich ist Quatsch. Aber macht Spaß.
Also, Ich wähle jetzt noch ein Thema von unserer Liste, den Rest sparen wir uns für nächste Woche, weil
ich erzähle dann auch noch eins.
Viele unserer Hörer sind im Urlaub und hören vielleicht gar nicht so lange Podcasts, deswegen wollen wir es ja nicht übertreiben, okay. Zu lange ja. Folgen. Ich habe ein Video vom neuen Oberbürgermeister von München gesehen, der gesagt
Dominik
hat,
wir machen Krause. Dominik macht Krause. Das Video, ja. Finde ich auch sehr gut, und er macht richtig gute Videos. Er erklärt genau, viel.
Kommuniziert das ganz klar, genau.
Super, ganz toll. Habe ich vermisst in München.
Ja, und ja. Der, ja. Und das sagst du als FC Bayern-Fan, ja, also, wo ja. Der vorherige Bürgermeister ja sehr, sehr eng verhaftet war. Ja. Aber wir wollen ja nicht in die Details gehen, was da
ist. Es war ja auch ein Grund, warum er zu Recht vermutlich viele, viele Stimmen in der Stichwahl verloren hat. Und ja. Ich glaube, dass der Dominik Krause der Stadt sehr, sehr gut tut.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und ja. Das, was ich jetzt gesehen habe, das unterstreicht das nochmal massiv. Denn er hat gesagt, okay, München wird jetzt die Papierunterschrift abschaffen. Weil er sagt, ey, wir machen hier quasi in diesen Behörden, da hast du so Dokumentenläufe, wo jeder unterschreiben muss. Und am Ende natürlich der Oberbürgermeister. Das heißt, der kommt morgen ins Büro, hat da einen Stapel von 60 Akten liegen, die alle unterschreiben muss. Also das ist natürlich alles überhaupt nicht effizient. Da gibt er dieses Papier dann weiter an den Nächsten, der verarbeitet es dann wieder und muss auch unterschreiben und so weiter. Und dann läuft das einmal durch die ganze Behörde und die haben 40.000 Mitarbeiter. Kannst du dir vorstellen, wie lange da so ein Durchlauf ist, bis sowas von allen Leuten gezeichnet wurde. Sagt da machen wir jetzt
digital. Ja, aber wir müssen ja nie alle 40.000 unterschreiben.
Nein, nein, also das kommt aber jetzt trotzdem. Aber lass es nur 5 sein. Dann ist der eine im Urlaub oder keine Ahnung oder ist in einer anderen Filiale. Keine Ahnung, das dauert einfach. Ja. Und es läuft jetzt alles digital. Er sagt, es gibt nur noch Papierausdrucke für Verträge und für Dinge, wo man es braucht. Der Rest ist digital. Finde ich super. Wow. Die Frage, warum erst jetzt? Jetzt haben wir 2026. Ist schon fast wieder rum. Ja? Warum ist da kein Ude? Warum ist da kein Reiter draufgekommen, zu sagen, hey, wir machen das immer digital? Weil die Technologien gibt es ja schon länger. Also
naja, der Reiter hat ja damals sogar auch Limux, also die Linux-Variante in der Münchner Stadtverwaltung wieder zurückgedreht, um, zumindest wird es so gemunkelt, ich passe jetzt auf, dass ich da nichts Falsches sag, um die Firmenzentrale von Microsoft Deutschland nach München zu kriegen. Und dann hat die Stadt ihr Linux, ihr symbolträchtiges, in der ganzen Welt beachtetes Linux-Projekt eingestampft wieder und ist wieder auf Microsoft geswitcht. Auch das wird möglicherweise sich auch wieder ändern, könnte ich mir vorstellen. Auch wenn damals vielleicht das Linux-Projekt nicht so perfekt war, wie man es hätte, weil ich weiß, da gab es auch Kritik, zu Recht auch, weil nicht alles wirklich so rund lief, wie es sollte. Aber man muss sich da einfach regelmäßig hinterfragen, ob das, was man tut, der richtige Weg ist. Und ich glaube, dass das jetzt einfach passiert und dass der Dominik Krause da jetzt einfach mal auch mal in Ecken kehrt, die einfach seit langem nie angeschaut wurden. Und das schadet nie, denke ich.
Das ist doch irre, Tobi. 40.000 Mitarbeiter. Erstmal die Anzahl ist schon mal, also mindblowing.
Ja, aber da ist ja alles, das sind ja die kompletten Stadtwerke mit drin. Müllabfuhr, Elektrizität
und so weiter. Das ist ja alles gut. Die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung. Ich sage nur, wenn du ein Unternehmen hast mit 40.000 Mitarbeitern, also ein Privatwirtschaftsunternehmen, dann bist du in diesem Bereich wahrscheinlich schon seit 10 plus Jahren komplett digital, weil das geht gar nicht anders, weil du so viel Zeit verschwendest und deswegen, ich finde es nur so schade, dass es erst jetzt passiert. Ich finde es einfach schade.
Ja, geben wir ihm die Zeit, das umzusetzen und dann schauen wir, wie effektiv München wird. Da ist ja bestimmt noch Luft nach oben. Also, wir gucken gerne zu und lassen uns überraschen, was passiert. Denn vor allem, ich muss dir auch eins sagen, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, ich mache jetzt wieder, ich bin ja frisch angemeldet bei einer Fahrschule. Ich mache jetzt den B196. Für die, die es nicht wissen, das ist ein Zusatzführerschein, dass man als jemand, der einen Autoführerschein hat, auch 125er Motorräder fahren darf. Normal, du kannst eine A1 machen, dann hast du komplett, aber der B196 ist ein Zusatzschein, das hat einen entscheidenden Vorteil. Du machst, ich glaube, 5 Stunden Theorie und 5 Stunden Praxis.
Ist das der Du musst davor den A38 Passierschein haben, oder?
Scherzkeks. Okay, pass auf, ich mach's nochmal einfach. Mit einem normalen Autoführerschein darfst du auf 50er fahren. Und wenn du den B196 machst, wo du jetzt mal, ich sage jetzt mal, 2,5, 3 Tage für brauchst, aber keine Prüfung absolvieren musst. Du musst nur 5 Theorie- und 5 Praxisstunden haben. Dann darfst du auch bis 125 Kubikzentimeter Motorräder fahren, was für eine Vespa sehr angenehm ist, das weißt du ja selber. Das reicht auch. Und ja, ich muss nicht große Motorräder, Harley Davidson oder sonst irgendwas fahren, aber so eine 125er Vespa ist einfach sehr angenehm. Da komme ich auch mal zum Flughafen mit und so weiter und so fort. So, mir auch immer. Ich habe mich angemeldet, ich werde den jetzt machen. Und meine Tochter hat den auch gemacht. So, die ist schon durch, weil ich jetzt gerade im Urlaub bin, sie nicht, sie hat das jetzt gemacht. So, und jetzt kommt das entscheidende Ding in München. Du kriegst dann vom Fahrlehrer, von deiner Fahrschule einen Schein gestempelt, wo drauf steht, du hast alle Stunden absolviert und du bist berechtigt, jetzt diesen Schein zu beantragen. Dann guckst du online nach, dann kannst du das bei der Stadt München tatsächlich online einreichen und die sagen dir dann, dein Führerschein kommt in 14 Wochen.
14 Wochen?
14 Wochen dauert das.
So, da jetzt ist die Motorradsaison schon mal vorbei, das ist klar. Ja.
Genau. So, was hat meine Tochter gemacht? Die ist ja nicht blöd. Die ist zur Polizei gegangen und hat gesagt, hallo, ich habe hier diesen Schein. Ich habe hier, seht ihr die Bestätigung, dass ich den beantragt habe. Die Stadt sagt, es dauert 14 Wochen, bis der Führerschein kommt. Ich habe alles hier. Darf ich jetzt schon fahren? Und dann sagen die, gute Frage, haben wir uns so noch nie gestellt. Du kannst ja gar nichts dafür, wenn die Stadt 14 Wochen braucht. Ist ja völlig absurd. Wenn wir dich kontrollieren, wirst du weiterfahren dürfen, weil du ja nachweisen kannst, du hast alles. Wenn du von anderen Kollegen kontrolliert wirst, können wir es dir nicht garantieren. Dann könnte das durchaus Fahren ohne Führerschein sein. So, jetzt kannst du bei der Stadt eine Bescheinigung holen, dass du alles schon eingereicht hast und so weiter und so fort. Aber dazu musst du reingehen in die Führerscheinstelle und dreimal darfst du raten, wie viele Wochen es dauert, bis du wieder einen freien Termin kriegst.
Wahrscheinlich auch ein paar. Also nicht fast, 14, ja, aber
nicht ganz 14. Aber genau. Aber es lohnt sich gar nicht, dann die letzten 2 Wochen doch zu fahren damit. Also ja, völlig gaga. Und wenn sowas natürlich digitalisiert würde, dass du die Bescheinigung kriegst, die Bestätigung, das wird natürlich sehr viel helfen.
Ja, das erinnert mich an die Geschichte, wo ich mein Auto anmelden wollte, digital, und haben sie nur gelacht. So, ja, digital, kommen sie einfach her, dann machen wir das. Okay. Gut, dann komme ich einfach vorbei. Kein Problem. Ja. Ja, naja, ist noch way to go, sage ich mal. Aber ja, wir kommen dahin. Wir erleben das noch, Tobi. Wir sind ja noch in digitaler Verwaltung. Bevor wir abnippeln, haben wir das alles.
Ja, ich habe noch 2 ganz kurze Sachen. Ich erzähle die einfach beide. Und ich fange an mit dem Archive Utility. Ich habe ja die letzten paar Male immer mal wieder so ein paar coole Tools, die ich für mich entdeckt habe, hier kurz mal erwähnt und auch mal weitergegeben. Ich habe jetzt eine Einstellung gefunden in einem Tool, das wir beide auf macOS schon sicherlich regelmäßig nutzen, nämlich dann, wenn wir ein ZIP-File kriegen, dann gibt es das in macOS integrierte Archive Utility. Man macht einen Doppelklick, kommt das Archive Utility, entpackt das ZIP-File und fertig. Was typischerweise passiert, wirst du auch kennen. Nimm mal an, du hast ein großes ZIP-File, mehrere hundert Megabyte groß, doppelklickst es und dann wird quasi direkt daneben im gleichen Verzeichnis ein Ordner erstellt, wo das entpackte Archiv drin ist. Dann hast du immer noch beides. Du hast das ZIP-File und du hast das entpackte. Was machst du dann normalerweise?
Du löschst das ZIP-File, wenn alles gepasst hat.
Genau, wenn alles gepasst hat. Richtig, genau das ist es. Das kannst du voreinstellen. Das kannst du verändern. Du kannst einfach im Archive Utility in die Settings gehen und sagen, nach dem Entpacken automatisch, gibt es 2 Varianten, nichts machen, das ist das, was es jetzt tut, oder Move to Trash, das heißt, du hast es im Papierkorb, könntest es auch wieder rausholen, oder Delete, dann ist es sofort weg, dann ist es entpackt und wird gelöscht, unabhängig davon, ob, sag mal, für dich alles gepasst hat oder nicht. Natürlich nur, wenn als Fehlercode 0 zurückkommt und irgendwie nicht irgendein automatischer Fehler kommt. Klar. Aber dieses ich habe es jetzt gesetzt auf Move to Trash, weil das ist das, was ich in 99,999% der Fälle mache, wenn ich was entpackt habe, und ich muss es nicht mehr händisch machen. Das gibt's schon. Ich frage mich, warum das nicht voreingestellt war. Aber hiermit auch für dich gern geschehen.
Ich habe es gerade eingeschaltet. Ich wusste nicht, dass es überhaupt Optionen gibt, da zu konfigurieren. Interessant.
Siehst du? Witzig. Ja. Genau. So. Sehr gut. Letztes Thema, dann höre ich auf, weil es was zu lachen ist. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Die USA, das US State Department übernimmt Full Responsibility, wie es so schön heißt, weil sie auf der AIDS-Konferenz, wo es um die Krankheit AIDS geht, eine Landkarte von Afrika gezeigt haben, wo sie verschiedene Pfeile auf verschiedene Länder in Afrika hatten, wo sie wie viel Geld hinpumpen oder unterstützen, wo sie Impfdosen oder sonst irgendwas hingeschickt haben oder Ärzte, die dort waren und sonstiges. Und was ein bisschen blöd war, war, dass alle Länder auf dieser afrikanischen Landkarte falsche Konturen hatten und falsche Namen. Also alle Länder waren an der falschen Stelle, sahen falsch aus. Und sie haben halt zugegeben, es war halt ChatGPT.
KI generiert.
Die haben das mit KI gemacht und haben es halt nicht kontrolliert. Und es war alles falsch. Jetzt, du schüttelst ja schon den Kopf und grinst ein bisschen.
Ich habe da kein Verständnis für, wirklich nicht. Also das verstehe ich nicht. Weil bei so einer Konferenz, wenn du da was abgibst, da muss doch jemand drüber schauen, der zumindest sich mal ein bisschen mit der Thematik beschäftigt.
Nee, pass auf, ich möchte auf was ganz anderes raus. Ich habe gewusst, dass du so reagierst und ich muss gestehen, mein erster Impuls war auch so. Aber wie kann es sein, dass ChatGPT alle Länder in Afrika falsch umrandet, an die falsche Position packt? Wie kann es sein, dass die KI, die wir alle nutzen, so basic Fehler macht, unabhängig davon, dass es in den USA keiner gemerkt hat, weil die sowieso mit Landkarten wahrscheinlich Probleme haben, weil USA in der Mitte ist und alles andere darum ist klein, insbesondere Grönland. Aber die Frage ist, wie kann es sein, dass ChatGPT sowas falsch macht?
Auch da wieder Trainingsmaterial wahrscheinlich. Das ist Trainingsmaterial.
Worauf ich hinaus will, ist, diese Tools, die wir jetzt einfach überall nutzen und jeder nutzt sie, um schneller zu werden oder sonst irgendwas, sind noch so kaputt, dass sie eigentlich Beta-Versionen sein müssten. Es kann doch nicht sein, dass da alles falsch ist. Alle Länder waren falsch.
Aber du kennst natürlich den Prompt nicht, ja, und du kannst jetzt auch nicht, also du darfst jetzt auch denjenigen aus den USA, der das Ding generiert hat, überschätzen mit einem guten Prompt vielleicht, weil einfach, also es muss nicht das Tool gewesen sein. Muss nicht
gewesen sein. Also ganz ehrlich, der Prompt wird geheißen haben, was weiß ich, mach mir die Länder aus Affe. Ich habe diese 5 Länder, in die haben wir Geld gegeben, mach die mal auf eine Karte und belabel jedes Land mit dem Betrag 1, 2, 3, 4, 5.
Aber
und fertig. Da stand mit Sicherheit nicht drin, mach's falsch.
Nee, vielleicht aber doch. Vielleicht hat es einer mutwillig gemacht und es hat keiner gemerkt. Und es kommt wieder zu meinem Punkt, dass man solche Sachen, die man abgibt, gerade in dieser, also auf diesem Level, da müssen da Leute drüber schauen. Wenn du eine Präsentation machst und deine Slide, wie oft schaust du da drauf, dass da alles passt? Zeigst du es nochmal jemand anderem? Ja, tausendmal, natürlich. Ja klar, du checkst da jedes Detail, sagst, okay, gut, ich stehe da vorne, das muss alles passen. Und hier hat vielleicht einer gesagt, ey, pass auf, der das präsentiert, den mag ich nicht und der wird so blöd sein, das zu checken, deswegen hau ich mir jetzt mal so ein Ding rein. Könnte auch sein. Also bevor wir auf OpenAI schimpfen, haben wir heute schon genug gemacht, möchte ich diese Option als Möglichkeit nochmal in den Raum werfen. Ja.
Okay, ich halte sie jetzt nicht unbedingt für die wahrscheinlichste. Aber
ich generiere gleich eine Karte von Afrika und gucke, ob das passt, weil das ist wirklich, wie du sagst, das ist so dumm. Also ChatGPT halte ich nicht für so dumm, dass das nicht passt.
Na gut, also wie gesagt, ich halte es nicht für die wahrscheinlichste Idee, dass der Prompt falsch war, aber was ich für sehr wahrscheinlich halte, ist, dass wir uns in einer Woche wieder hören.
Auf jeden Fall. Ich sag danke, Tobi.
Danke, Rüdiger.